Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Aus aktuellem Anlass entfällt die Zweitausstrahlung der Sendung Perspektiven. Dieser aktuelle Anlass ist für die Schweizer Literaturlandschaft ein trauriger. Die Dichterin Erika Burkhardt ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Erika Burkhardts Blick auf die Dinge, die sie bewegt haben, war der eines Kindes und deshalb wohl so unbestechlich und dennoch versöhnlich. In ihren Augen beseelten sich die Wiesen, das Moor, das elterliche Haus. Unverstellt und unverdorben klingen denn auch ihre Prosa und Lyrik. 2005 ist Erika Burkhardt der Schillerpreis verliehen worden. Aus diesem Anlass haben Hans-Uli Probst und Hadi Roos das Werk von Erika Burkhardt nochmal genauer betrachtet. Hören Sie diese Sendung als Wiederholung.
Am kommenden Samstag erhält also Erika Burkhardt, 83 geworden im Februar, den großen Schillerpreis der Schweizer Schiller Stiftung. Kommt dieser Preis nicht reichlich spät?
Preise kommen oft spät, manchmal kommen sie vielleicht auch zu spät. Autorinnen und Autoren hätten vielleicht mehr davon, wenn sie früher bedacht würden. Aber man darf auf der anderen Seite sagen, der große Schillerpreis ist immerhin ein Preis, den Ramü bekommen hat, Giorgio Orelli, den ein Dürrenmatt und ein Max Frisch bekommen haben. Insofern ist es ein wichtiger Preis und ich finde, die Schweizerische Schillerstiftung hat gut gewählt, wenn vielleicht auch ein bisschen spät, dann aber doch.
Nun, Erika Burkhardt ist bis heute sehr produktiv. Es ist eben ein neuer Gedichtband, Ortlose Nähe, herausgekommen. Darauf werden wir zu sprechen kommen. Doch für jene, die sie eben vielleicht nicht so kennen, und das kann bei Lyrikerinnen und Lyrikern leicht geschehen, worin liegt die Bedeutung von Erika Burkhardt?
Vielleicht könnte man als erstes einmal sagen, eine ihrer Bedeutungen liegt in ihrer Kontinuität. Seit 50 Jahren schreibt Erika Burkhardt, und zwar Prosa und Lyrik, und seit 50 Jahren ist sie präsent mit einer Sprache, die im Grunde genommen vielleicht überhaupt nicht viel sich ändern musste in diesen 5 Jahrzehnten, denn immer hat sie an der Sprache gearbeitet. Das ist der zweite Punkt. Sie hat eine große Kontinuität, einerseits im Schaffen, und sie hat eine große Kontinuität in ihrer sprachlichen Ausstrahlung. Und das Dritte, was wichtig wäre, sie hat immer sich beschäftigt mit Dingen, die eigentlich weit weg von der Mode waren. Sie war zum Beispiel nie eine sogenannte engagierte Autorin, obwohl sie in ihrer genauen Betrachtung zum Beispiel der Natur und des Menschen immer auch die Gefährdung sowohl der Natur als auch des Menschen gesehen hat.
Man kann, glaube ich, nicht von Erika Burkhardt sprechen, ohne ihren Wohnort, ihre Herkunft, da, woraus sie ihre Sprache, ihre Themen, ihre Bilder schöpft, und davon zu reden. Das ist dieser verwunschene Ort im Freiamt, dieses Haus Kapf bei Aristau. Inwiefern empfinden Sie diese Wechselwirkung zwischen der Herkunft und den Texten?
Bei Erika Burkhardt ist das eine ganz besondere Beziehung, und zwar deshalb, weil sie genau diese Landschaft, genau dieses Haus, das sie als Kind erlebt hat, jetzt immer noch bewohnt mit ihren 83 Jahren, und weil jetzt hier diese Jugendmythen und auch Kindermythen, könnte man sagen, die ein Kind unbewusst produziert, während es eben einen solchen Ort erlebt, Haus, Umgebung. Man muss vielleicht auch sagen, die Umgebung besteht ganz wesentlich aus einem Moor. Wir wissen auch, dass Moore in den Märchen eine wichtige Rolle spielen. Also wenn nun eine Autorin wie Erika Burkhardt die Jugend, die Kindheit so stark präsent hat bis ins hohe Alter, dann entstehen, ohne es zu wollen, ständige Mutationen dieser Kindheitserlebnisse. Also der Fundus ist nie ausgeschöpft, insofern natürlich jemand sprachlich dann laufend auch am Ball bleibt, wenn man so salopp sagen darf. Und hier gibt es vielleicht eine schöne Beziehung zu einem Schriftsteller, der ihr sehr, sehr nahe steht, meines Erachtens, Albin Zollinger. Zollinger hat einmal gesagt, der ganze Fundus für einen Schriftsteller besteht aus seinen Kindheitserlebnissen. Mit dem arbeitet er, und Zollinger hat ganz ähnlich wie Erika Burkhardt der Natur einen ganz wichtigen Platz in seiner Lyrik eingeräumt und hat immer von seinen Jugend- und Kindermythen gezehrt.
Nun, Erika Burkhardt hat ausdrücklich nicht mehr zu uns ins Studio kommen wollen, deshalb dieses Gespräch, aber wir haben aus früheren Gesprächen Zeugnisse eben über diese Bedeutung der Herkunft und auch der Eltern.
Das ist wichtig, dass wir das hier erwähnen. Erika Burkhardt hat mir ausdrücklich gesagt, sagen Sie es auch, ich muss mit meinen Kräften haushalten, ich mag das nicht mehr, ich mag nicht mehr über meine Literatur reden, ich möchte gerne meine Kraft brauchen für meine Arbeit, und deshalb wollen wir das auch respektieren. Aber wie Sie sagen, Hans-Uli geprobt. Sie war mehrmals bei uns hier im Studio zu Gast. Und natürlich hat sie jeweils auch über ihre Herkunft geredet, denn neben diesem Dorf mit dem Moor, neben diesem Haus, ist natürlich die ganze Herkunft von den Eltern her auch sehr bedeutend. Sie hat auch immer wieder bis heute, bis in den neuesten Gedichtband hinein, Bezug genommen auf die Mutter zum Beispiel, auf den Vater zum Beispiel. Der Vater war eine starke Figur, eine nicht unproblematische, die aber trotzdem die Liebe des Kindes nie verloren hat. Und die Mutter, die hat ihr die Tore und die Türen zum Märchen und zu den Geschichten eröffnet. Und hier hat Erika Burkhardt es mal auf den Punkt gebracht, in einem Besuch bei uns im Studio. Und ich schlage vor, dass wir uns das anhören, wie sie es selber formuliert hat.
Also da ist vorerst die Mutter zu nennen, die tragende Kraft in diesem Chaos dieses Hauses und dieser Verhältnisse. Der dramatische, tragische, schwierige Vater, die Eltern sind ja sehr bestimmend für ein Kind, dann das Haus und die Landschaft. Es ist ein sehr besonderes Haus, ein altes Haus, ein ehemaliges Klosterhaus. Die weite, für mich sehr schöne Landschaft. Keine sensationelle Schönheit, Gott sei Dank. So bleibt es einigermaßen bei sich, was da ist. Also prägende Bilder. Landschaft, Haus, Eltern. Muss immer wieder das sagen.
Erika Burkhardt über die sie prägenden Momente. Nun, der Kern aller Poesie ist die Sprache. Wie setzt Erika Burkhardt das um? Adios.
Das Erste ist natürlich das Sehen, das Wahrnehmen. Und Erika Burkhardt hat etwas sich bewahren können, was viele Erwachsene im Verlauf des Lebens, ohne dass da jemand schuld wäre, das ist halt auch die Entwicklung ein bisschen des Menschen, hat sich bewahren können, das, was sie nennt, den ersten Blick. Das ist etwas ganz Wichtiges. Also sie schaut immer wieder so, wie ein Kind hinschauen könnte oder würde. Das heißt, sie ist tatsächlich fähig, aus ihrer Wahrnehmung heraus eine Abstraktion zu begehen, die wir normalerweise nicht begehen können. Also sie sieht in den Dingen, in den Sternen, in einem Baum etwas Animistisches, etwas Beseeltes. Das ist etwas ganz Wichtiges. Ihre ganze Lyrik und auch ihre Prosa ist beseelt von diesem Animismus, dass alles lebt. Alles hat eine Lebendigkeit und das ist ja genau der Blick des Kindes. Das ist das Erste, diese Art des Sehens. Das Zweite dann natürlich ist, dass sie, wenn sie etwas sieht, sozusagen auch nachher den Resonanzraum bilden kann für das Gesehene. Das heißt, es muss irgendetwas in sie hinein, das sie trifft im Innersten. Und da kommen wir natürlich zu einem geheimnisvollen Vorgang, der nicht so einfach zu erklären ist, für uns einen sowieso nicht, aber auch für die Künstler und die Künstlerinnen selber nicht. Denn etwas, das getroffen wird, in mir drin, muss jetzt ja reagieren, sonst hat ja der Dritte, der Leser, die Leserin, nichts davon. Und dieses kleine Moment, dass ein Stück von meinem Wesen genau getroffen werden muss, damit ich reagieren kann, das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, wenn man jetzt den Vorgang sozusagen in Zeitlupe vergrößern möchte. Und auch darüber hat sie in einem Gespräch sehr exakt und sehr präzise einmal Auskunft gegeben.
Das liegt nicht eigentlich an den äußeren Fakten. Es könnte ein anderer Mensch dieselben, also überhaupt nicht sensationellen Dinge erlebt haben. Das ist die Antwort des eigenen Wesens. Der Spiegel, auf den kommt es an, in den diese Geschehnisse fallen. Und Bilder, die Lust und auch die Kraft zu gestalten, auch das Leid oder die Mühsal gestalten zu müssen. Die Faszination liegt im Gestalten, nicht in den eigentlichen Geschehnissen. Wenn ich mich frage, warum habe ich gerade diese und jene Episode oder Ereignisse gewählt, um sie darzustellen, dann kann ich mir sagen, es sind jene Dinge, die das Grundwesen getroffen haben, die mich zutiefst berührt haben. Aber da wären in dieser Art auch noch viele andere. Dieses Buch könnte ergänzt werden, durch andere Bücher weitergeführt werden. Am Schluss habe ich ja in meinem Manuskript keinen Punkt gesetzt. Es ist ein offenes Buch.
Soweit Erika Burkhardt zu einem Prosa-Buch. Reflexe eben heute zu Erika Burkhardt, der Schillerpreisträgerin, die kommenden Samstag ausgezeichnet wird. Über 50 Jahre hat sie, also die ganze zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, geschrieben. Da ist viel passiert, auch in der Entwicklung der Poesie. Wo wäre sie zu verorten?
Also Erika Burkhardt hat ja einen eigenen Ton, der umso eigener geblieben ist, je mehr die Zeit fortgeschritten ist. Sie kommt sicher aus den 40er, 50er Jahren heraus, vielleicht auch um Günter Eich herum, aber es gibt da wirklich einige
Zollinger
Namen.
Zollinger haben Sie
schon genannt. Zollinger müsste man sicher nennen. Aber da ist es mir schon unwohl, denn Erika Burkhardt ist eine große Leserin. Sie ist jemand, die nicht stillsteht. Man kann das dann auch zeigen, wenn man die Gedichte vergleicht, die frühen mit den heutigen. Es gibt schon Verschiebungen. Es gibt zum Beispiel auch Zuspitzungen. Es gibt selbstverständlich handwerklich eine unglaubliche Behendigkeit, die mittlerweile dann aus den Gedichten hervortritt. Also mit anderen Worten, es gibt in den 40er, 50er Jahren mit Sicherheit gibt es ein Umfeld, aus dem sie kommt. Jeder kommt ja auch aus einer Tradition heraus. Von nichts kommt nichts. Aber je mehr sich dieses Umfeld verwandelt hat, desto präziser ist sie sich selber geblieben. Das ist ja auch insofern logisch, als sie eben wirklich viele Moden überhaupt nicht mitgemacht hat. Deshalb eben auch dieser Effort, dieser eigene Ton, der bis heute besticht und der aber immer akkurater geworden ist. Und dieser Akt eben dann der Verwandlung dessen, was sie trifft, was sie sieht, wie sie es vorher erklärt hat, in Sprache, es kommt eigentlich auch etwas Wichtiges hinzu, das ist für sie eine ganz wesentliche Arbeit. Es ist nicht so, dass sie sich versteht als eine Dichterin, die hingeht und sich inspirieren lässt und dann das in einer Art, ich weiß nicht was, automatischer Schreibe aufs Blatt bringt. Überhaupt nicht. Da ist unglaublich viel Bildung darin. Da ist viel Wissen um Literarisches darin. Und da ist, ich sage es einmal nochmals, auch viel Puls der zeitgenössischen Literatur darin, obwohl es immer eigen ist. Also es ist wirklich eine Frau, die sich mit der Sprache umgibt, und man muss vielleicht auch das beifügen, sie hat einige Reisen gemacht, sie lebt zwar immer noch dort, wo sie aufgewachsen ist, im Aargau, aber die Frau hat natürlich auch Welt und Welterfahrung, das kommt schon auch herein.
Aber sie hat keine Scheu vor der Schönheit der Sprache und auch vor Begriffen, die vielleicht eben über Jahrhunderte in der Poesie, in der Lyrik vorgekommen sind. Da gibt es ja dann andere Beispiele, die das vehement verworfen haben, eben angesichts des 20. Jahrhunderts. Sie ist eigentlich einer Art auch Begegnung mit der Natur da, durchaus treu geblieben mit sehr eigenständig gesuchten und gefundenen Worten, aber ich sag mal eben ohne Scheu vor Schönheit.
Das ist richtig, denn bei ihr hat diese Schönheit wieder ein Eigengewicht, denn sie sieht die Welt mit ganz eigenen Augen. Wir werden das dann am Schluss der Sendung sehen, wenn wir Gedichte aus ihrem neuesten Gedichtband uns anhören. Die alten Wörter sind vielleicht verbraucht inzwischen, aber nur durch die Leute, die sie im verbrauchten Sinn benutzen. Also wenn ich alte Wörter in einen Kontext stelle, zum Beispiel Sterne, das Wort Sterne brauche, wenn ich dann zum Beispiel ein Sternbild des Kindes plötzlich erfinde, so hieß mal ein Titel eines Buches, dann sind diese Wörter in einem neuen Kontext. Und das macht ja dann eigentlich die Unverbrauchtheit aus. Der Wortschatz ist begrenzt. Ich meine, viele neue modische Wörter, die auch in der neuen zeitgenössischen Lyrik vielleicht erfunden werden, wenn die kopiert werden, sind sie plötzlich auch verbraucht. Also das ist schon der Punkt des genauen Hinsehens. Und dann füllen sich auch verbrauchte Wörter wieder mit neuem Inhalt. Vielleicht kann man aber hier auch erwähnen, dass das nur die eine Seite ist. Es ist ja auch der generelle Blick und die Haltung der Welt gegenüber. Wenn das lyrische Ich, das von sich erzählt, ständig zum Beispiel diese Alleinheit, dieses Einssein-Wollen, fast paradiesische Zustand des Kindes, wenn das Ich immer dieses will, dann bekommen die Wörter ganz neue Bedeutungen. Und es gibt eine Prosa-Passage, die sie mal bei uns gelesen hat, wo sie zeigt, wie eine frühe Liebeserfahrung einer jungen Frau plötzlich kippt in eine solche, ich sage jetzt mal, mystische Erfahrung der Frau, die merkt, ich bin eigentlich verbunden nicht nur über die Liebe mit einem Menschen, sondern mit diesem Grundgefühl bin ich in die ganze Welt hinein verströmt, verbindet mich das All plötzlich über diese Figur. Und das sind wichtige Vorgänge, warum die Wörter dann nicht verbraucht werden, auch das Wort Liebe nicht.
Diese Passage stammt aus dem Buch Das Schimmern der Flügel, auch dies natürlich ein gewagter Titel für eben unsere Zeit, aber es zeigt jetzt eben diese poetische Prosa der Dichterin Erika Burkhardt. Hören wir uns dieses Beispiel an.
Eines Abends saß ich auf der Treppe, die von der Hintertüre in den Grasgarten führte, wo an schönen Wettersonntagen die Gäste an langen Tischen bewirtet wurden. Ich war allein. In der bis auf zählbare Blätter gelichteten Silberpappel ging der Oktobermond auf, groß und rund wie der Schild eines Helden. Als er freistand, suchte ich den Mann und die Frau. Ein Liebespaar, hatte Elfi gesagt, und fand dieses im oberen rechten Quadranten. Der Mann beugt sich über Mund und Augen der Frau, die zu ihm aufsieht, hingerissen schien mir Mann und Frau im Profil, in eine magnetische Münze geprägt. In Krater und Wüsten projizierte ich ein Urbild der Liebe. Ich saß auf der obersten Treppenstufe und es durchdrang mich ein Vorgefühl des Lebens, schneidend und heiß. Nie, wusste ich, würde ich diese Minuten vergessen. Nie den Geruch dieses Abends, der aus der taunassen Erde stieg und den welken Blättern entströmte, die im Spätwind flappten, berieselt vom Mondlicht, das sie belebte und in ein Sein und Wissen einbezog, dessen Botschaft seit Jahrtausenden unterwegs ist, um uns zu erreichen, urplötzlich. Altes Glänzen durch die Zeit. Ich dachte es nicht, ahnte aber, dass fortan vieles anders sein würde. War mir doch kurz, ich hätte immer gelebt und alles gehöre zusammen. Die vom Mond mit weißen Tüchern verhüllten Tische, die vibrierenden Blätterfalter und die einsamen Leuchtsplitter einiger aus ihren Bildern gefallener Sterne. Denn das geborgte Licht des Trabanten überstrahlte den Glanz der tieferen Ferne.
Und alles gehöre für immer zusammen. Erika Burkhardt las aus Das Schimmern der Flügel. Also wir haben jetzt diesen ganz eigenständigen, sehr speziellen Ton, der aber eben nichts spontan Heftiges, sondern durchgearbeitetes, musikalisch komponiertes, ja verrät, gehört. H.D. Roes, was gibt es denn zu sagen? Zur Prosa-Autorin Burkhardt auch.
Ja, diese Klangfarbe, das ist etwas Eigenartiges. Das hat für mich so etwas wie einen Nachhall, einen ständigen. Und wenn man den Inhalt dazu nimmt, den wir jetzt gehört haben, also es eröffnet sich durch eine kleine persönliche Gemütserfahrung, eröffnet sich eine eigenartige Welt, die voraus in die Zukunft und zurückgeht. Also man ist verbunden mit viel, viel mehr als nur mit sich selber. Und das ist, was wir von den Mystikerinnen und Mystikern kennen, aus dem Mittelalter, aus der Frühzeit, auch der literarischen Zeugnisse. Da wird nicht nur etwas erlebt, sondern es wird in Bezug auf etwas hin erlebt. Bei Erika Burkhardt allerdings würde ich sagen, da ist aber eine mystische Verbindung zum Verlorenen. Das ist eigentlich das Typische. Wir sind immer in einer Welt des Verlierens. Kaum haben wir es, läuft es Gefahr, dass wir es nicht mehr haben. Und dieses Verlorensein bezieht sich nicht nur auf die Natur, nicht nur auf mich selber, sondern kommt etwas Wichtiges ins Spiel, auch auf die ganzen Vorahnen. Bei Erika Burkhardt spielen nicht nur die Mutter und der Vater, sondern alle Leute, die in diesem Haus gewesen sind, die in diesem Moor zu tun haben, die sind verbunden mit ihr, mit diesem Ich, das erzählt. Und das ist ja eigentlich die Situation, die realistisch von uns allen erfahren werden könnte, aber der Alltag, die Hektik lässt das gar nicht zu. Und jetzt sind wir bei einem wichtigen Stichwort. Hektik, ihre Prosa ist eigentlich eine ganz langsame Prosa. Und ihre Prosa und auch ihre Gedichte sind Orte der Stille. Und das Paradoxe, das sie als Dichterin erfüllen muss, sie muss mit Wörtern Stille schaffen. Und wie macht sie das? Indem sie eben einen Raum konstruiert, mit einem Bild, mit Wörtern, mit einem Vorgang, in dem drin aber, mittendrin in diesem Raum, aus Sprache, die Stille erfahrbar wird. Das muss ich mir natürlich gefallen lassen, ich muss es lesen, ich muss es hören.
Insofern ist Erika Burkhardt natürlich eine Art lebender Anachronismus oder auch eine wunderschöne Oase für Lesende, Leserinnen und Leser, die sich diese Zeit nehmen. Und Sie haben es betont, Ihre Kontinuität, dieses Ringen um die Sprache setzt jetzt bis ins hohe Alter fort. Und sie hat diesen Zusammenhang auch von der Spracharbeit und dem sich dem Ganzen verbunden fühlen einmal in einer Sendung von Ihnen formuliert.
Ich lebe eigentlich jeden Tag mit allem, was in mir ist. Das ist aber eine große Arbeit. Ein Dichter muss so leben, in der Präsenz des Ganzen. Mehr oder weniger vordergründig, aber es ist da. Das Frühere, das Gegenwärtige, es mischt sich, es vertauscht sich. Das ist eigentlich Dichtung, in der Präsenz des ganzen Lebens. Und nicht nur meines eigenen Lebens, sondern der vielen Leben, die mir begegnet sind und jeden Tag begegnen. Meistens Leben mit viel dunklen Seiten, mit Leiden. Und ich versuche auch, das Dunkle der anderen auf mich zu nehmen. Und es ist eine starke, beständige Präsenz des, ja, des Täglichen, die ich zu leisten versuche, im Leben und in der Arbeit. Deshalb ist für mich Erinnern auch Dasein, und Dasein ist Erinnern. Ich kann es nicht trennen voneinander. Und letztlich geht es dann nur noch um Sprache, wie das zu bergen ist. Es ist einfach nur in der Sprache zu bergen.
Ja, eine wunderbare Definition von Literatur. Das Bergen von Erinnerung ist in Sprache möglich. Und Erinnern und Leben gehören bei Erika Burkhardt ganz nahe zusammen. Das kann man jetzt auch im neuesten Gedichtband Ortlose Nähe wieder beobachten, H.T. Ruess.
Sie haben genau den Punkt getroffen, Hans-Ulrich Probst. Es ist das Erinnern, das eben Leben ist. Es ist bei ihr nicht getrennt. Es ist nicht Erinnerung, war einmal, jetzt erzähle ich von früher, sondern sie trägt es mit. Alles, was einmal war, ist in ihr lebendig. Wie es ja in uns allen auch lebendig wäre, wenn wir es lebendig ließen. Und das sagt ja der Titel des Bandes, Ortlose Nähe. Das ist die Nähe zu allem, zu allen, und zugleich ist diese Nähe ortlos. Sie ist nicht mehr gebunden an den Ort, wo ich es erlebt habe, sondern die Ortlosigkeit ist jetzt die Sprache. Die Sprache ist ja überall, die Sprache gehört allen, und diese ortlose Nähe, die wird jetzt wieder von Neuem gestaltet mit den alten Themen, die wir kennen, die aber auch unsere immer neuen Themen sind. Das ist die Herkunft, die Kindheit, erster Schulweg mit einem wunderbaren Verheißung, das Edelweiß. Dann geht's aber sofort auch über in das Jetzt, das Alter. Was ist jetzt? Was erwartet mich morgen? Was passiert mit meinem Leben? Es kippt in diese Schleife der Unendlichkeit. Und das ist jetzt wieder Erika Burkhardt, wie wir sie in all ihren Büchern lesen können und immer wieder aber doch neu lesen. Auch jetzt in diesem Band Ortlose Nähe wieder neu lesen können. Sehr präzis, zugespitzt. Gibt es nichts, was überflüssig ist.
Hören wir drei Beispiele. Erste aus Ortlose Nähe, gelesen von Isabel Schacher.
Mein erster Schulweg. Verschwunden vom Dorfplan bleibt er ein Herz- und Hirnweg. An Bäumen vorbei, die längst verheizt sind. Menschen, die keiner mehr kennt, nur ein Alter noch nennt. Mitten im Feld verschwand er im Bohnenwald. In muldiger Matte verschenkte Libussas Baum seine Bronzebirnen. Ein Körper, der Stamm, gekleidet in wehrhafte Borke, blühendes Moos, das grünte nach dem Gewitter. Föhnwind im Haar, talab, im Schotter verschwemmter Kurven, rannte ich, Quollen am Erdrand, Gebirge von Wolken empor, im Schulsack hüpfte die Fibel, erzählte allwissend von Brunnen und Sonne, Waldkind und Wolf. Heimweg hinauf im Gegenlicht, wenn in der Dohle am Postrhein das Wasser lispelte, lockte, mein Schatten hinter mir war, im Dorf das Läuten einbrach, unentrinnbar. Immer wurde gestorben, schlug die Stunde, erinnerten Schläge, Erzstimmen an die kurze, die lange Zeit. Zeitloses Glück, als ich erstmals den doldigen Milchstern erblickte, ein Edelweiß. Mutter, gefunden am Bord bei der Grube, wo die Weide ins Sumpfloch schaut. Vorfrühling. Licht auf den Lidern, an der Schulter Wärme, als rührte die Hand eines Menschen dich an. Der Schmerz, 80 Lenze vorbei zu haben, Leben fortan, in der liegenden Acht der Unendlichkeit. Die Vögel singen anders als einst, Stimmen unter sich, doch kein Anruf. Du aber suchst sie noch immer, im Leuchten der Kronen, wendest geblendet dich ab. Vertraut der Vogel im Dämmerbaum abends. Was er sagt, spricht dich an. Endsilben, Echo. Es ist die Verständigung, ehe die Nacht kommt. Im Alter. Mensch um Mensch stirbt weg. Buch um Buch geht zu. Organe verkümmern zu Schmerzgefäßen. Kürzer die Schritte, länger der Weg. Der Garten Eden geht einen Wipfel Dürre und Käferbefall. Das Auge zu wenig, das Auge zu viel sieht Mücken, wo früher Funken waren. Nebel steht in der Hecke, schimmert in Blüten der Schwarzdorn. Zweistimmig singt der Verführer Frühling, die Hummeln brummen, der Alte sagt, so sei es schon immer gewesen. Nie war es so. Immer war nur der eine und einzige Frühling. Weiß und grün im Geländestreit und über den Kämpfen vor bleierner Wolke, der Kirschbaum im Schnee von Frühlicht und Blust.
Klage des Alters, aber ganz ohne Wehleidigkeit, sondern nüchtern konstatiert, die Dialektik von Vergehen und Wiederkehr hat die Ruhes gerade in diesem letzten Gedicht zu hören. Also Erika Burkhardt ist absolut auf der Höhe ihrer Schaffenskraft. Da ist nichts von Verlust der Fähigkeit zu hören. Das sind ganz wunderschöne Texte.
Insofern kommt eben der Schillerpreis der Große doch zur rechten Zeit. Erika Burkhardt ist voll präsent und das hat man hier sehen können, genau wie auch der Zerfall der Körperliche in Bildern gefunden wird. Wie ein Auge zu viele Mücken sieht, weil diese Muster plötzlich sind, wie kürzer die Schritte werden, der Weg länger wird, ganz ruhig, als ob man ein Stück Natur beschreibt, wird hier die Körperlichkeit beschrieben.
Isabel Scherer hat ja gelesen, man merkt durch diese schlanke Vortragsweise auch, wie viel Kraft in dieser Sprache liegt. Wir haben Zeit für zwei letzte Beispiele, ein Höhenkurort und der achte Geburtstag.
Ja, hier führt uns Erika Burkhardt auch wieder mitten in die Gegenwart hinein. In einem Höhenkurort wird gejoggt, es sind moderne Menschen da, Stoppuhren und eigentlich sehen die beim Joggen nichts und das stellt dieses lyrische Ich einfach mal fest. Da kommt aber sofort der Trost, dass die Schöpfung sich selber schaffe ohne uns. Hier hebt sich eben unser Ungenügen am Leben, an der Gegenwart, hebt sich auf in der Unendlichkeit der Schöpfung. Was sind wir schon gegenüber dieser Schöpfung? Und trotzdem nimmt das Gedicht eben auch die Jogger ernst. Das ist ja der schöne Kniff. Es wird ja nicht darüber überheblich geurteilt. Und zum Schluss dann nochmals eine Rückblende in die Kindheit und das zeichnet dieses schöne neue Buch Ortlose Nähe eben aus. Alles ist immer nahe. Das Alter ist da, die Kindheit ist da. Und in diesem Gedicht aus der Kindheit die letzte Zeile, die Knospe im Frühling als Versprechen.
Dass der Sommer vielleicht nicht einlöst, aber das Versprechen bleibt.
Dass der Sommer nicht einlösen wird, ziemlich sicher, wie wir wissen. Aber wichtiger ist, dass der nächste Frühling kommt mit der Knospe, die wieder etwas verspricht, was vielleicht auch nicht einzulösen ist.
Harti Ruess, besten Dank für diese Auskünfte zu Erika Burkhardt. Wir hören jetzt nochmals Isabel Scherer mit Gedichten aus dem Band Ortlose Nähe, erschienen im Ammann Verlag.
Ein Höhenkurort. Lästig sind mir auf dem Waldweg keuchende Jogger und Biker. Den Starrblick über dem Lenker, dicht an der Stoppuhr. Den Leerblick im Eiswind sehen sie gar nichts. Weder Felsenkronen noch Mohrenfalter, um ganz zu schweigen von Linnés Moosglöcklein, nistend auf einem zu Höhlen verrottenden Strunk. Durch das Fenster schaue ich auf zu den Bergen, sehe die Nebel aus Schluchtenquellen. Ihre Schatten, gemalt mit flüchtigem Pinsel auf Ödland, eine Schöpfung, die sich schafft ohne uns, das Hirn der Erde, das ruhelose Auge im Raum. Das Licht im Fenster. Erinnert am Abend vor dem Geburtstag die Sekunde von 81 Jahren. Lebenszeittrauer. Das zerstörte Weltbild. Bedeutet, ich lebte, ich lebe, spüre schmerzlicher Sog und Hauch des Atems, der schöpft aus dem größeren Atem. Vage der Wind, der gar nichts verspricht, der tastet am Fenster, wo das leibhafte Dunkel ein Herz hat.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.